Haben Sie schon mal gehört, dass Sie der Regisseur in Ihrem Lebensfilm sind? Der Drehbuchautor und der Hauptdarsteller? Bestimmt. Sonst würden Sie Neue Horizonte nicht gucken. Aber das wird ja so eine Last, wenn ich dafür alle die Verantwortung trage, was da auf meiner Lebensbühne geschieht. Deswegen bin ich froh, heute die Stefanie Menzel noch mal hier zu haben, denn sie bietet mit ihrer Arbeit eine Lebensphilosophie an, die uns das etwas leichter macht, genau das zu leben, nämlich Regisseur, Hauptdarsteller und Drehbuchautor in unserem Leben zu sein. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Ja, Stefanie, wir haben ja ein Gespräch über die Medialität im Alltag beziehungsweise zurück in die Medialität gehabt. Das war schon absolut spannend, aber es war natürlich geballt von Grundvoraussetzungen, die man, ja, die viele noch gar nicht haben. Also vom Denken. Nicht in sich, da haben wir es alle. Aber durch eine Schulbildung, durch medial, also in diesem Fall die Medien, ja, nicht die tiefen Transmedien, sondern diese tiefen Transmedien, also die von Fernsehen und alles und Kino, die uns ja permanent vorkaukeln, dass wir halt ja, nur Körper sind. Obwohl, da tut sich ja was, ne? Mit X-Faktor, so wie es ja, alles heißt. Das können sie ja gar nicht mehr wegmachen.
Ja.
Und du hast vor 12, 13, 14 Jahren hast eine Heilenergetik entworfen als Grundhaltung und vermittelst die. Erzähl uns was von deiner Form der Heilenergetik. Also Energetik, wie ich mich energetisieren, also die Energie haben, und nicht im Mangel bin.
Ja.
Erzähl uns was davon.
Also erstmal so zu dem Wort nochmal. Ja. Heilenergetik hat sich spontan als Wort ergeben, wie sich das so ergibt halt, ja, ja, wie man so auf so eine Idee dann auch kommt. Mir ist immer sehr stark aufgefallen, dass die Menschen oder dass wir sehr, sehr abgetrennt leben. Also wir haben einen großen Hang dazu, alles abzutrennen und uns von allem zu trennen.
Ja.
Und meine Erkenntnis oder auch mein Bewusstsein darin zu erkennen, dass wir Energiewesen sind, ja, die einfach nur eine langsame Schwingung, nämlich die Materie und den Körper damit haben, und dann aber getrennt sind von allem, ist für mich dieses Heilende oder das Heilen in der Heilenergetik der Ansatz, alles wieder zusammenzuholen. Also das heißt, diese Abtrennung aufzuheben und das Energetische wieder wahrzunehmen, das ist für mich Heilenergetik. Also zu sagen, ich heile mich in dem Sinne, in dem ich wieder erkenne, dass alles zusammengehört auf der energetischen Ebene. Das ist so.
Das heißt, weil da ist ein häufig ein großer Irrtum, die Leute denken, sie sind getrennt.
Ja.
Sie könnten aber gar nicht existieren. Ja, nee, wenn sie, ja. Sie könnten gar nicht existieren, wären sie wirklich getrennt.
Ja. Ja.
Aber das, was sich mir zeigt, ist, dass dieses Denken, wir sind getrennt, eine Realität erschafft, die aussieht, als wären wir getrennt.
Ja, ja, das ist richtig, ja.
Ja,
also das ist eben ein Phänomen aus unserer Entwicklungsgeschichte heraus. Ja? Ja. Also, dass wir da tatsächlich der Wissenschaft die Möglichkeit gegeben haben, alles abzutrennen, zu sagen, nee, alles nur, was messbar, wiegbar, erfahrbar ist auf der materiellen Ebene, hat seine Berechtigung. Alles andere wird ausgeschlossen. Ja? Und vor allem eine eigene Ermächtigung auf der spirituellen oder eben auf der medialen Ebene. Ja? Also, dass man tatsächlich nicht selber den Kontakt zu seinem eigenen höheren Bewusstsein hernehmen oder aufbauen kann, sondern da früher immer Instanzen für nötig waren. Also man durfte selber gar nicht heil werden, in dem Sinne ganz werden.
Ganz werden.
Sondern das wurde immer abgegeben an Wesen, die mehr Autorität oder eben finanziell auch anders dastanden. Ja? Und heute ist eben tatsächlich unsere Entwicklung in die heutige Zeit, wie du das jetzt gerade auch so gesagt hast, da stellen wir das Geld anstelle des Gottes. Ja? Also da ist jetzt wirklich, unser Gott ist das Geld. Ja? Die Materie, das Marketing oder alles, was da so in diesen Machtbereichen läuft, sind die neuen Machthaber in dem Sinne. Ja? Und da geben wir wieder was ab. Ja? Da geben wir wieder die Eigenverantwortung ab und erlauben uns selbst als so klein zu empfinden, dass wir gar nichts machen können. Ja? Also dass wir wieder Opfer sind, aber eben jetzt von Geld und Machthabern. Ne?
Ja, ich habe mich mal in meinem Studium mit der Geschichte des Todes beschäftigt und gleichzeitig auch mit der Medizin, dass praktisch das Stethoskop, die Erfindung des Stethoskopes, praktisch die Initialzündung war, dass wir nicht mehr uns selber fühlen, sondern...
Spannend.
Ja, wir geben das an den Arzt ab, der mehr hören kann als ich. So. Ja. Und jetzt sind wir bei den Laborwerten, die völlig abstrakt sind.
Ja.
Ja. Und dann interpretiert werden, das sind die und die Marker sind überschritten, Sie haben Krebs.
Ja. Also das war zum Beispiel für mich auch, wo ich mich mit der Heilenergetik zu Anfang beschäftigt habe, immer so ein Phänomen, dass wir tatsächlich zu jemand anders hingehen und fragen, wie es uns geht.
Ja.
Also das ist mir jetzt in meinem Denken vollkommen fremd, dass ich so jetzt natürlich auch immer dann noch, Entschuldigung, aber männlichen Fachleuten, das sind ja oft dann Frauenärzte, oder wo man zu einem Fachmann hingeht, sei es dann der Rechtsanwalt oder sonst was, wo man zu Fachleuten hingeht und denen die Erlaubnis gibt, zu entscheiden, was mit mir ist. Ja? Oder, also man gibt immer wieder diese Eigenverantwortung ab.
Ja? Ja.
Und das war für mich natürlich dann auch, wenn man Kinder hat und wenn man sich mit solchen Themen mehr beschäftigt, auf einmal mit der Impfung zum Beispiel beschäftigt.
Extrem. Ja?
Oder überhaupt mit Umgang mit Gesundheit, wie schnell man ein schlechtes Gewissen gemacht bekommt als Mutter, wenn man irgendwas anders macht. Ne?
Ja.
Das waren für mich alles Themen, mich mit diesen Themen tatsächlich intensiv zu beschäftigen, mal zu gucken, was läuft dann eben noch energetisch ab. Ja? Also was habe ich für Blockierungen, warum mache ich das so mit? Was bringe ich aus meiner Geschichte, aus meiner traditionellen Familiengeschichte auch mit, dass ich nicht zu mir stehe, ja?
Mhm.
Und nicht den Mut, man braucht ja schon Mut dazu, sich zu stehen und zu sagen, ich mache das so, wie ich das meine, ja? Weil ich habe mich damit beschäftigt, ich habe die Hintergründe und ich weiß, dass das für mich besser ist oder für meine Kinder, ja? Und da wünsche ich mir immer viel mehr Leute, dass man viel mehr wieder aufsteht und sagt, hey, ich fühle was anderes.
Ja? Ich habe schon öfter gesagt, aber ich muss es einfach wieder sagen, es ist die Groteske schlechthin, dass Menschen, die die Verantwortung wieder zu sich nehmen, im Bereich des Impfens, für sich und die Kinder als verantwortungslos beschimpft werden.
Ja.
Das ist jetzt gerade wieder eine große Kampagne, dass die Impfmüdigkeit da ist. Man muss die Leute, also das sind ja die Schlimmsten.
Ja.
Wie war das? WHO sagt, Impfkritiker sind schlimmer als Ebola oder irgend sowas. Oder Impfgegner.
Ja.
Genau. Impfgegner sind schlimmer als Ebola.
Ja. Ja. Und da gibt es eben, das ist für mich immer... Überraschend, das ist mir gegen den Verstand. Ja?
Ja.
Also ich, wo ich als Mutter Verantwortung übernehme, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und wirklich hintergründig zu schauen, werde dann hingestellt als verantwortungslos.
Ja.
Und jeder, der hingeht und eine Fünffachimpfung macht, ob das Kind krank ist oder nicht, der ist in der Verantwortung. Und das ist gegen die Logik. Ja? Und
das
haben wir aber ganz viel. Also
das
wenn
meine
ich jetzt zum Beispiel,
also das Helle wird dunkel genannt und das
auch
Dunkle
wird
hell.
Der komplexe Bereich, ich habe es gerade gestern wieder im Radio gehört, zur Vorsorgeuntersuchung, dass die Leute so vorsorgefaul werden. Ja? Wo ich sage, zum Glück. Ja?
Ja.
Weil diese Vorsorge ist eine riesige, aus meiner Struktur, auch eine Angst. Ja? Also in dem Moment, wo ich Angst schaffe und dann... mal von Placebos ausgehe,
Nocebo.
Wo ich einfach weiß und
Nocebo ist viel schlimmer.
Ja.
Und also
ich laufe da rein. Ne? Und in dem Moment ist für mich eben so dieser ganze Bereich, jetzt im Medizinischen, wo du drauf eingegangen bist, eher kritisch zu sehen. Ja? Also ich würde das für mich immer ganz anders beantworten. Ne? Und wenn da jemand wirklich in seiner Eigenverantwortung ist und seinen Körper wieder wahrnehmen kann und sich als zusammenhängendes und einheitliches Wesen, ein ganzheitliches Wesen wahrnimmt, der würde sowas nie tun. Ja?
Mhm.
Der würde viel bewusster bei sich bleiben und sagen, ich fühle, ich bin in Ordnung. Ja?
Ja.
Wenn ich jetzt rausgehe und mal alle Fakten und alle Zahlen messen würde, wäre ich wahrscheinlich gar nicht in der Norm, aber ich fühle mich wohl. Darum geht's.
Ist der Punkt.
Also diese Norm ist für mich so fragwürdig.
Ja?
Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt so alle mal messen würden, wäre da viel zu finden. Und außerdem ändern sich diese Normen, das ist ja das Interessante. Ja? Also man korrigiert ja den Cholesterinwert einfach danach, welche Medikamente gerade auf dem Markt sind, die man gerne verkaufen möchte. Ja? Dann werden wir nach korrigiert. Und das sind...
In
alles
Amerika,
so Themen,
der Bluthochdruck beginnt jetzt schon weit niedriger.
Ja, ne?
Ja.
Und das sind einfach Phänomene, wo wir aus dem gesunden Menschenverstand, aus dem Wahrnehmen von uns selbst als Einheit rausgerutscht sind. Ja, wir geben diese Verantwortung ab. Also ich erzähle das auch immer bei den Schwangerschaftsthematiken. Ja? Ja. Wie früh das heute losgeht mit allen Messungen, mit was da alles gemacht wird, ja, mit inklusive Nackenfaltenmessung, was da alles an Vorsorge gemacht wird, ja, ja, also an, um schon da reinzugehen. Aber diese Mütter, ich kann das ja auch von mir selber sagen, ich habe einfach 4 Kinder ja bekommen und das auch sehr unkompliziert, ja, was da schon früh Angst gemacht wird, ja, und ich kann gar nicht mehr anders, als mich da reingeben als Mutter, ja, weil ich weiß ja alles nicht, ja? Genau, ich also ich kriege ja von allen Experten erzählt, wie gefährlich das ist.
Zumindest beim ersten Mal.
Ja,
ja, dieses Geburt als medizinisches Risikoereignis,
ja,
so wird es genannt.
Ja. Ja.
Statt das Natürlichste.
Ja, genau.
Das Natürlichste.
Und das Schönste auch, was man erleben kann, wenn das so läuft. Ne?
Ja.
Und da sind wir nicht mit uns verbunden. Ja? Also das ist so, das war immer für mich so ein Grund zu sagen, hier läuft irgendwas gehörig schief. Ja?
Ja,
dazu
ja
kommt natürlich diese energetische Sicht darauf, dass man so sieht, warum was wie ist, ja, und warum diese Zusammenhänge so wirken, dass es genauso ist, wie wir es jetzt erleben. Ne? Aber für mich war es immer wichtig, dieses wirklich dieser Begriff Heilung in dem Sinne wieder alles zusammenholen. Ja? Also
ja,
nichts mehr abtrennen, sondern erkennen, ich hänge mit mir zusammen, ich hänge mit meiner Vergangenheit zusammen, ich hänge mit meiner Geschichte zusammen, ich habe mir hier als Seele einen Weg gesucht, den gehe ich jetzt hier auch mit dem Körper, so wie der ist,
ja,
und wie ich mit dem
ja
leben kann. Ja?
Ja.
Also das alles als ganzheitlich zu empfinden, das war mir immer ganz, ganz wichtig dabei. Ja? Und das war eigentlich die Grundlage, da waren wir ja von ausgegangen, der Heilenergetik.
Ja?
Sozusagen, Leute, nehmt euch mal wieder ein bisschen anders wahr. Und zwar sehr viel einfacher und leichter wird das Leben dadurch. Ne?
Kannst du mal ein Beispiel nennen? Also wie wenn man die, also ich kann das sofort unterschreiben, dass es, wenn man die Perspektive verändert hat, dass es dann leichter wird, das Ganze, den ganzen Prozess zu begleiten. Hast du da ein konkretes Beispiel aus deiner
Beratung
Praxis?
Aus deiner, ganz viel. Also ich habe
halt
permanent Menschen, die rausgefallen sind. Ne?
Ja, wie sie vorher damit umgegangen sind und dann durch den Kontakt zu dieser Grundeinstellung Heilenergetik anders damit umgehen.
Ja.
Kannst du also mal ein Beispiel
geben? Ja, aber ein bisschen muss ich noch ausholen dazu.
Bitte?
In der Heilenergetik ist es ja so, ich habe eine ganze Latte an Blockaden, die wir im energetischen Feld haben können, ja, also verschiedene Strukturen, die da aufkommen, vorkommen, ja, die mit Themen zusammenhängen, die mit unseren Emotionen auch zusammenhängen. Und als Beispiel möchte ich, was uns hier in unserer Kultur sehr betrifft, ist es zum Beispiel eine Kabelverbindung. Das heißt, zwischen uns liegen energetische Verbindungen als wie eine Kabel. Die sehen tatsächlich aus wie Kabel. Ja.
Ja.
Und die
zu
haben
Ahnen oder?
Nee,
oder?
Zu uns untereinander. Also und zwar leben wir in unserer Sozialisation aus Erwartungen heraus. Wir erwarten ständig.
Ja. Ja.
Also wenn du als, nochmal ausholen, als Seele, wie du so gedacht bist, oder als Wesen, wie du hier so als Mensch kommst, könntest du die Fülle erleben, ja? Könntest du auch die Fülle fühlen und sagen, wow, alles gut, sind wir alle so kleine Buddhas, ja? Sind alle rund und glücklich und lieben die anderen, dann wären wir entspannt und dahin, wo ich gerne hin möchte mit allen. Ja? Das wäre toll, sind wir aber nicht, sondern wir werden von Anfang an so erzogen, dass wir sagen, oh, du musst aber gucken, dass du als Mutter, als Vater, als Kind dann meine Erwartungen erfüllst als Mutter, damit du brav bist, anständig bist, damit die Nachbarn nicht schimpfen über uns, damit wir ordentlich sind, damit wir, ja. Unser ganzes Konzept an Erziehungsmethoden, was wir da haben, ist ein Verziehung, ja. Also Erziehung tun wir nur zum Wohle unserer Nachbarn, ja. Nicht zum Sinne des Kindes, das ist das Schlimme, ja. Also im Wesentlichen zu erziehen, dass es dem Kind gut geht, tun wir nicht. Sondern wir tun tatsächlich, um die Sozialisation aufrechthalten zu können, erziehen wir, ja. Und dabei leben wir in Erwartungen. Das heißt, das Kind ist ganz, ganz schnell so, ich erfülle genau, was Mama will, dann lächelt sie. Ja?
Ja.
Oder dann kriege ich mein Spielzeug.
Kinder können
oder
das wunderbar.
Ja, genau. Ja?
Ja.
Und das sind Kabelverbindungen. Ja? Und das Spannende ist, wenn du dann jetzt so guckst, in unserer Kultur, hier in unserer Geschichte, leben wir fast nur auf Erwartungen. Also wenn ich die Menschen in meinen Seminaren sitzen habe und dann so nachfrage, die Alternative zu den Erwartungen ist aus dem Herzen leben. Ja?
Mhm.
Das heißt also, jedes Mal, wenn du jetzt so mich fragst, gießt du mir ein Glas Wasser ein, ja, dann kann ich das von Herzen gerne tun, ja, dann wäre es stimmig für mich, ja. Und wenn ich es aber auch nicht möchte, auch nicht. Zu sagen,
ja,
so,
solange du
ich
mich
möchte
fragst,
jetzt gerade nicht,
ich meine, ne? Bitte schenk mir einen ja, das Wasser, ne, ein.
Und das ist, du könntest aber auch die Erwartung haben, wenn ich schon da sitze, könnte ich dir gefälligst auch was eingießen. Das wäre der andere, das wäre das Kabel. Ja? Und wir leben permanent auf Erwartung. Ja? Also wir leben permanent auf Erwartung.
Lass uns mal ganz kurz, ohne es zu sagen.
Ja, ja, ja.
Ohne es zu sagen. Ja. Ich erlebe in der Erwartungshaltung, der andere muss doch wissen was genau ich brauche.
Auch, ja, ja.
Und weil er mir das nicht gibt,
bin ich enttäuscht.
Bin ich enttäuscht.
Und lass es ihn spüren. Ja,
das kenne ich. 1982.
Und das geht los mit, meine Güte, Kind, ja, räum dein Zimmer auf, räum die Spülmaschine ein, benimm dich ordentlich bei Tisch. All das sind Erwartungen, die wir aufbauen. Ja? Haben wir natürlich alle zuhauf erfahren und wir leben nur in Erwartungen. Ja? Also wir leben seltenst aus dem Herzen. Ja?
Okay.
Und das geht dann gerade so weiter. Die Frau erwartet vom Mann natürlich, dass er nach Hause kommt, Geld verdient und alles ordentlich macht. Umgekehrt auch. Ja? Also wir leben nur auf Erwartungen. Das einfach gehört zu unserer Sozialisation. Ja? Und das ist zum Beispiel, deswegen hole ich so weit aus, für die Menschen immer wieder interessant mal zu hinterfragen. Ja? Mhm. Vor allem, es gibt die Alternative, aus dem Herzen zu leben. Dann heißt, dann, wenn ich jetzt mit dir vom Herzen her umgehe, habe ich keinerlei Erwartung an dich. Ja? Mhm. Dann ist das, was ich tue, einfach von Herzen gerne.
Ja.
Aber ich erwarte nicht, dass du nett bist, mir Geld gibst oder irgendwas. Ja? Sondern das ist vollkommen erwartungsfrei. Mhm. Wenn das dann trotzdem kommt, kommt es auch von Herzen. Ja? Das wäre die Alternative immer zu unseren Erwartungen. Und wenn ich mein Kind von Herzen liebe, dann liebe ich es tatsächlich erwartungsfrei. Ja? Dann darf es so sein, wie es ist, als Wesen. Und dann habe ich keine Erwartungen daran. Ne? Und das sind die Menschen zum Beispiel, wenn die zu mir in Beratungen kommen, nicht gewohnt. Ja? Also dass die so sagen, oh, das ist ja immer interessant. Ja? So was gibt es. Und das sind nur Kabel, die kann man sogar trennen. Ja? Da kann man sich rauslösen. Ja?
Ja.
Und man kann das, wo diese Kabel ansetzen, das sind die Gefühle Pflicht, Sorge und Schuld. Ja? Also in dem Moment, wo ich ein Kabel zu dir lege, musst du eine entsprechende energetische Struktur haben, damit du dich schuldig fühlst. Ja? Ich kann jetzt sagen, hey, du könntest ja auch mal gefälligst hier andere Fragen stellen. Ja? Dann fühlst du dich sofort schuld und denkst, oh, habe ich was falsch gemacht? Ja? So, habe ich sofort bei dir angedockt. Ja? Und zieh darüber Energie. Ja?
Mhm.
Und so funktioniert unser System. So funktionieren wir hier. Aber das ist reine Kultur. Das hat nichts mit Wesen, Mensch und Herz und Liebe, gar nichts zu tun. Ja?
Und es ist ein energetisches.
Ja. Ja.
Etwas
total energetisch, ja.
Ja.
Und das ist ja das, wir haben so dieses vermeintliche, wir lieben uns ja alle immer so. Ne? Und ich suche einen Partner, den ich liebe, den suche ich nur, damit er mir das füllt, was mir fehlt. Ja? Das hat für mich zum Beispiel nichts mit Liebe zu tun. Ja? Sondern da sind diese Begriffe auch irgendwie verheizt worden. Ja? Also das Liebe ist tatsächlich eine Verbundenheit zu fühlen ohne Erwartung. Ja? Dass ich den anderen so liebe, wie er ist, und zwar in seiner Komplexität und ohne dass ich irgendwie was von ihm erwarte, ja? Dass er mir was erfüllt. Und wenn ich so das sehe, bei uns leben wir das nicht, nie. Ja? Und bei Kindern schon dreimal nicht. Ja? Also wir erwarten von den Kindern heute sehr, sehr früh, dass sie das erfüllen, intellektuell, ja? Dass sie möglichst top sind, immer was Besonderes sind. Ja? Also immer irgendwie auch rausstechen aus der Menge, was ich habe das besonderste Kind, dabei ist es nur einfach frech. Ja? Also wir versuchen, und das sind alles Erwartungen, die erfüllt werden. Ja? Und wir fahren dieses System immer weiter hoch und es hat einfach sehr, sehr viele Folgeerkrankungen. Ja? Das heißt, wir laufen ins Burnout, wir laufen eben in Depressionen rein oder sowas, weil wir nicht aus unserer Mitte leben, nicht aus dem Herzen, sondern ständig nur Erwartungen erfüllen, ja? Und laufen leer an Energie. Ja? Also Erwartungserfüllung macht richtig energieschwach. Ne?
Okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Erwartungen meiner Eltern erfüllen will, die sind aber gar nicht mehr da.
Das macht nichts. Das hat damit nichts zu tun. Das
über den Tod hinaus.
Ja.
Das heißt, wo fließt die Energie dann hin?
Ins Universum, sozusagen zu dem Vater, der mal war, zu der Mutter, die mal war. Man hat die Verbindung noch. Ja? Die hört ja nicht auf mit dem Tod.
Okay.
Die Verbindung ist immer.
Also auch wirklich, dass man sich das so vorstellt, dass die Energie, wenn ich dabei bin, Erwartungen zu erfüllen, dass ich durch ein Kabel Energie abgebe.
Ja, genau. Und das ist das Nette. Also ich komme ja viele, die dann sagen, ach, meine Eltern sind schon lange tot. Ne? Das hat nichts zu sagen. Also die Themen sind nicht damit erledigt, dass jemand die Seite gewechselt hat oder seinen Körper dran gegeben hat.
Ja.
Sondern das ist eine energetische Ebene, auf der wir unendlich verbunden sind. Ja? Und von den Blockaden gibt es jetzt zum Beispiel noch viele andere. Ja? Mhm. Es gibt zum Beispiel Ohnmachten, die sind auch sehr, sehr wichtig. da stecken dann die Gefühle Trauer, Wut, Scham, Trotz. Also das sind alles Ohnmachtsgefühle, die man da hat. Ja? Ja. Und das sind für mich dann zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt mit einer körperlichen Phänomen oder einem Symptom, sind solche Blockaden die Ursachen für solche Erkrankungen. Ja? Das heißt, ich habe also als Kind irgendwann mal meine Wut nicht ausleben dürfen. Ja? Also ich wollte mein Fahrrädchen haben und Papa hat gesagt, du bist jetzt still, gib es nicht. Ja? Dann habe ich schon mal so eine Kugelstruktur ausgebildet, habe ich dann getrotzt wahrscheinlich, ja, und habe gesagt, ich will aber, ja, und habe noch ein bisschen mehr getobt, habe ich wieder eine Blockade, weil Papa gesagt hat, schäm dich, ja,
du ab bist ins Bett, laut.
Genau, ja. Und dann habe ich da eine riesen Blockierung, die schleppe ich so durchs Leben. Mit dieser Struktur, mit dieser Blockierung erschaffe ich mir dann auch meine Realität. Ja? Dann kommt mit 9 Jahren oder mit 12 kommt dann vielleicht die Freundin und sagt, du bist aber doof, dich will ich nicht, ja. Habe ich die nächste Struktur, Zack. Die da dran dockt, ja. Dann geht mein Freund vielleicht mit meiner Freundin fremd und sagt, du bist leider nicht so die Richtige. Habe ich wieder meine Ohnmacht. Ja. So zieht sich das durch. Und ich hole mir auf Grundlage meiner Blockierungen genau die Menschen oder die Realitäten in mein Leben, die mir das wieder bestätigen, die mir
also das wieder zeigen. Also das Thema kommt so lange, bis ich es richtig angeschaut habe.
Genau. Bis ich es erkenne. Ja. Okay. Und dann kommt natürlich irgendwann jemand mit 40, 50, wann auch immer, und sagt, du, ich habe so schlimme Schulter, ich kann meine Schulter gar nicht mehr bewegen rechts. Ja? Ich kann meinen Arm gar nicht mehr heben. Mhm. Ja? Und dann gucke ich eben, was da für eine Blockierung hinter sitzt oder was da dran steckt und sage ihm, du, was hast denn du da erlebt? Mit 4, 5 war was? Und dann sagt ihm, mit wem? Papa? Ja, rechte Seite ist Papa wahrscheinlich. Ja? Mhm. Und dann schauen wir uns das an, dann erzähle ich ihr in dieser Blockierung, wie ich dir das gerade geschildert habe, ist das Bild erhalten von dem Ereignis. Ja? Okay. Das heißt, da ist also das Bild drin, wo Papa schimpft mit dem Fahrrädchen. Mhm. Und Energie ist abgespeichert. Das ist also tatsächlich erhalten.
Das meinst du mit Kugel?
Ja, oder? Genau. Und dann kann ich da reingucken oder derjenige, dem kommt die Erinnerung dann. Ja? Mhm. Der sagt, oh, da war was mit dem Papa, da hatte ich irgendwie das Doofes mit dem Fahrrädchen. Ja? Mhm. Und in dem Moment lösen sich auch diese Blockaden dann. Dann merkt man, die Energie steigt wieder, weil die wieder frei wird. Ja.
Ja.
Man muss vielleicht auch mal weinen, weil das wehtut damals noch, dieses Ereignis. Das sitzt ja noch als Gefühl tief. Ja. Und in dem Moment, wo das dann frei wird, aber befreit sich das davon. Und dann sagt er wahrscheinlich so, oh, Schulter ist schon besser, ich kann meinen Arm wieder heben. Also die Blockade geht raus und die körperlichen Phänomene ändern sich sofort. Ja. Und weil du so gesagt hast, wenn jemand zu dir in eine Beratung kommt, so sähe das aus. Ja. Diesen energetischen Zusammenhang herstellen von dem Jetzt, Schulter, zurück in deiner Geschichte, irgendwo hat es was gegeben, was diese Ursache gesetzt hat. Also ich bin auf der Ursachensuche. Ja?
Okay.
Und wenn ich die Ursache erkannt habe, kann ich daran was ändern.
Womit erklärst du dir das jetzt mal ganz speziell? Du sagst, dann wird einer 40, 50 und auf einmal ploppt das von der Kindheit hoch.
Im Prinzip so, dass du zu viel an belastenden Ereignissen immer wieder noch da drauf gelegt hast. Mhm. Ja? Also es ist ja nicht so, dass du das einmal erlebt hast und dann war es gut, ja? Sondern dann kommt eben noch die Freundin, der Freund, dein Ehepartner, Ehepartnerin. Ja? Die legen wieder, oder du machst immer wieder ähnliche Erfahrungen da drauf und das Ding wird immer massiver. Ja? Mhm. Und irgendwann geht das von der feinstofflichen Schwingung auf die materielle Ebene. Also das wird irgendwann Materie. Ja? Irgendwann zeigt sich es auf der materiellen Ebene.
Ah, okay. Das heißt, das könnte auch, das Fass ist dann irgendwann mal voll.
Ja, ja. Mhm. Das könnte auch genauso gut sein, hat es ja eben auch schon mal gesagt, bei dem Beispiel von dem Spanier oder was er erzählt hat, es könnte auch der Motorschaden sein. Mhm. Ja? Es könnte auch der Wasserkocher sein oder die Waschmaschine, die kaputt geht. Es könnten aber auch die Schulden auf der Bank sein. Mhm. Irgendwo materialisiert es sich.
Ja.
Und wenn du auf der körperlichen Ebene entsprechende Affinität hast, geht es eben in eine Krankheit. Ja? Also dann zeigt sich dein Körper.
So unterschieden, so gesagt, das sind die sanften Rufe, also wenn es die Materie da draußen auf der Lebensbühne und die, wenn du die nicht hörst,
dann geht es auf den körperlichen
Ebene. Dann geht es auf die körperliche Ebene als etwas stärkere Rufe der Seele nach der Einheit.
Ja.
Ja, also sich wieder in zusammen, die Einheit begeben. Ja.
Deswegen nutze ich viel, auch in meinen Seminaren oder sowas, dass man auf diese sanften Rufe hört.
Ja.
Ja? Also, dass man wirklich so seine Umgebung, eben was wir ja eben schon hatten, in der Medialität wieder wahrnimmt und erkennt und schon kapiert, Mensch, mein Auto hat einen Motorschaden, sollte ich mal gucken. Ja? Oder ich habe riesen Schulden auf der Bank, sollte ich mal gucken. Ja?
Also das dann das auf auch, diese hast du das auch in deiner Praxis? Also das, wir haben ja im Deutschen als ein wenigen den Zusammenhang zwischen Schuld und Schulden.
Ja, ja.
Also das, mein Ansatz wäre, wer draußen an Schulden leidet, hat in der Regel auch ein Schuldthema.
Ja, auf jeden Fall.
Und Entschuldung ja, macht er effektiver insgesamt, wenn er erstmal das Schuldthema
bearbeitet. Ja, geht arbeitet, auch gar nicht anders.
Mhm. Ja, und das andere erledigt sich dann
von selber.
Quasi vom ja. Selbst, also ja. Wesentlich leichter,
ja.
Als wenn er da draußen mit aller Gewalt und mit Bringt viel nichts. Aufwand. Ja.
Oftmals ja. Verlagern sich dann die Schauplätze nur, ne? Ja. Also das kann halt passieren, ne? Also dass das dann, aber bei Schulden ist es schon sehr eindeutig immer in der Geldthematik auch, ne?
Also das häufig, ja. Wenn da Schulden sind, das
auf ist jeden Fall kommst du gar nicht raus, ja. Ja, geht ja. Gar nicht. Also übrigens, wenn jemand Schulden hat, hat er da ein Thema, ne?
Im Englischen ja. Ist ja das Wort, unser Wort Geld, mhm. Gilt.
Ah ja, okay,
gilt. Mhm. Gilt ist Schuld. Ja. Also im ja, moralischen ja. Sinne, ja, im Englischen.
Ja, ja.
Auch im Prinzip haben die dieses Wissen auch.
Ja.
Wenn du in deinen Seminaren Heilenergetik vermittelst, vermittelst du dann auch die Fähigkeit, da zu schauen?
Ja. Also das wird ganz, das passiert automatisch, würde ich sagen. Ja? Also in dem Moment, wo du dafür sensibel wirst, was wir ja auch eben schon mal gesagt haben, dass du nicht mehr in die Projektion gehst. Du könntest ja auch sagen, blödes Auto ist kaputt, gebe ich in die Werkstatt, erledigt.
Ja,
ne?
Ja.
Sondern sagst, ey, das hat ja erstmal was mit mir zu tun. Oder ich habe ja erstmal Schulden auf der Bank, das liegt nicht am Finanzberater, dass es mir scheiße damit geht, sondern ich muss mal gucken. Ja?
Ja.
In dem Moment holst du dir das ja wieder zurück. Und in dem Moment... Das ist der wichtigste Schritt für mich überhaupt in meiner ganzen Arbeit.
Ja.
Also dieses Ankoppeln wieder an die Ursachen. Ja? Also sozusagen, hey, ich bin ja verantwortlich. Ja? Ich bin hier verantwortlich, kein anderer, gar nichts. Ja? Das ist für mich in allem immer der wichtigste Schritt, auch bei der Aufstellungsarbeit, wo wir noch vielleicht drauf kommen.
Ja, nachher,
ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Mhm. Weil das ist das Schwerste, was uns am schwersten fällt. Ja?
Ja,
wir tun uns viel leichter zu sagen, weg, 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 weg. Kinder sind schwer erziehbar, gebe ich einen Psychologen. Ja?
Ja,
der Lehrer
ja.
Ist blöd. Ja? Ich werde zu Helikoptereltern und sonst was. Oder ich gebe viel Geld aus für meine Fachleute außen. Ja? Anstatt ich da verantwortlich für mich werde und tatsächlich wieder bis in die letzte Konsequenz, das ist, wird zum Beispiel für mich immer ein großer Prozentsatz, den ich da erklären muss auch, diese Eigenverantwortung. Wenn ich jemand sagt, du bist nicht in deiner Eigenverantwortung, dann sagen die mir immer alle, doch, ich habe einen Job und ich verdiene Geld und ich habe ein Haus und ein Auto. Ne? Und ich sage, ja, das ist noch nicht Eigenverantwortung. Eigenverantwortung ist für mich in dem Moment erreicht, wenn du komplex für all deine Gefühle und jeden Schritt, den du machst, erkennst, dass das du bist und dein Ausdruck ist. Ja? Dass dann nichts in deiner Welt passiert. Du kannst mir nicht sagen, da ich habe Schimmel an der Ecke in meinem Wohnzimmer, da muss ich jetzt einen Schimmelexperten haben, sondern zu erkennen, ey, wo habe ich da jetzt bei mir nicht den Energiefluss?
Haut, ne?
Ja, ne? Und wo ist mein Energiefluss nicht in Ordnung, dass ich Schimmel habe? Ja? Und eben, wo ist mein Herz nicht in Ordnung, dass ich einen Motorschaden habe? Ja? Oder dass was sehe ich auf der männlichen Seite nicht, wenn vorne rechts meine Scheinwerfer kaputt gehen? Ja? Also wenn ich das erkenne, dann bin ich in Eigenverantwortung. Wenn ich erkenne, dass das alles zusammenhängt und ich wirklich verantwortlich bin, dann bin ich in Eigenverantwortung.
Und das hat nichts mit Esoterik in dem Sinne so zu tun. Und, ja,
für mich
man,
nicht.
Man muss, alles ist verbunden und drüber schwebt. Entschuldigt bitte.
Das macht man ja nur, wenn man davon abgetrennt ist. Das ist ja das Irre. Ja? Also das Verrückte ist ja da, diese Art von... was auch immer das heißt, Spiritualität entwickelt, nee, es ist für mich nicht spirituell, sondern es ist Esoterik dann tatsächlich in dem Sinne. Diese Art, wie du gerade beschrieben hast, die entwickelt sich, wenn ich immer noch abgetrennt bin. Weißt du, dann lebst du das gar nicht, sondern dann ist das ein Kopfding. Dann denkst du, du bist verbunden, aber du fühlst es nicht. In dem Moment, wo du es fühlst, ist es komplett anders.
Wollte ich gerade sagen.
Ja.
Also ich kann mich an einen Menschen erinnern, der mir begegnet ist, der also im was der alles auch gelesen hat an spiritueller Literatur, ne, Kurs in Wundern, hoch und runter, das ist ein Buch, wirklich, da braucht man Zeit für.
Ja, ja.
für dieses Buch. Aber er sagte, ich kann es nicht fühlen.
Man und das ist der Punkt.
Alles, ich kann es nicht fühlen. Und erst unter der Hypnose.
Für mich ist da so, ich habe in, das ist vielleicht auch noch so ergänzend zur Medialität, weil du ja eben, mir fällt es dir dann später ein, ich habe in meiner Philosophie, in der Heilenergetik, mich sehr, sehr viel mit Gefühlen beschäftigt, wo Gefühle herkommen, was Gefühle machen und wie die überhaupt entstehen und was da so passiert bei uns. Und für mich gibt es einen Bereich der Basisgefühle. Das heißt, die hast du schon als Kind, wenn du kommst. Und die sorgen hauptsächlich mal dafür, dass dein Körper erhalten wird und gesund bleibt. Das sind Basisgefühle. Das heißt, das ist Essen, Trinken, Schlafen, Wärme, Kälte. Und dann aber auch mich, Angst gehört dazu. Und aber auch mich Menschen gegenüber mit Wut abgrenzen zu können. Aber mit positiver Wut.
Ja, ja. Ja.
Das ist eine Basisausstattung, die wir haben. Ja, also da müssen wir gucken, was tut mir gut an Wärme. Brauche ich eine Decke, brauche ich einen Pulli oder ist mir zu warm, ziehe ich einen Pulli aus. Ja. Mhm. Schlafen, das finden die Kinder so nach einiger Zeit einen eigenen Rhythmus. Vorher braucht es ja nicht unbedingt schlafen, wenn du mit allem verbunden bist, nur im Körper. Ja. Und dann aber eben auch Essen, Trinken. Also der Körper verbraucht Substanz.
Ganz kurz, das hast du so eben en passant gesagt. Wir brauchen den Schlaf erst dann, wenn wir nicht mehr ganz so in der Verbindung leben.
Ja.
Weil Kinder, ganz kleine Kinder, noch in der Verbindung sind.
Die brauchen
eigentlich, obwohl sie doch auch
Die müssen sie als Körper dann finden, ne? Dieses Rein- und Rausschwingen. Also das musst du erst lernen für dich selber. Du schwingst ja mit deinem energetischen Feld, schwingst du im Schlaf aus deinem materiellen Körper raus, größtenteils, eben bis auf die Vitalität. Und
bekommst da die Energie.
Ja.
Das ist die Energie, wesentlich mehr als das, was wir jetzt durch Nahrung zu uns.
Nicht die Energie, sondern du hast, wir sind hier reduziert in unserer Wahrnehmung mit unseren Gefühlen auf einen vierdimensionalen Körper. Ja, das heißt, du hast hier unsere Dimensionalität. Und sobald du dich mit deinem energetischen Feld, alles das, was auch so um dich herum ist, die Aura, wenn du dich rausziehst, bist du in einer Multidimensionalität.
Ja.
Da verbindest du dich wieder. Ja, also das heißt, wir brauchen diese Ebene der Entspannung, wo das Feld aus unserem Körper raus ist, brauchen wir, um lernen zu können.
Ja,
und das ist der Schlaf. Also wir machen wo unser Körper hier in der Ecke liegt und nichts macht, machen wir sehr viel mehr. Unser Bewusstsein ist in der Schlafebene viel, viel aktiver. Ja?
Okay.
Da integrieren wir alles, was wir den ganzen Tag machen und verarbeiten und machen und tun und gleichen uns an und lösen Blockaden. Also wir machen unheimlich viel im Schlaf. Ja?
Und sorry, ich habe dich unterbrochen, weil das war mir wichtig, nochmal, dass der Unterschied zwischen einem kleinen Kind, was noch so angebunden
ist. Ja, und das ist eben noch so angebunden. Das ist was du erst mit dem Materiewerden, Körperleben hier, nach und nach lernen musst, dass du da rein und raus schwingst. Ja?
Ja.
Dass du da wirklich einen Schlafrhythmus hast auch. Ja?
Und auch darauf zu hören.
Ja.
Wenn ich müde
bin. Und du brauchst zum Beispiel, wenn du deinem Wesen gemäß lebst, also wenn du das hier auf der Welt machst, in deinem Körper, was dir gut tut, brauchst du richtig wenig Schlaf. Weil du nicht so viel Substanz verbrauchst. Ja? Dann lebst du im Einklang. Also ich brauche 4, 5, 6 Stunden Schlaf, mehr nicht. Ne?
Ja.
Also du brauchst ganz wenig Schlaferholung auf der energetischen Ebene in dem Sinne. Ja? Und das lernt das Kind.
Weil nicht so viel im Widerstand zu dir.
Ja, genau.
Ich glaube doch, Widerstand verbraucht auch nicht viel Energie.
Ja. Und da sind wir wieder bei den Basisgefühlen. Also hier in der Körper verbraucht Substanz. Ja? Mhm. Also der verarbeitet ja ständig. Wenn wir jetzt viel mit dem Gehirn arbeiten, brauchen wir Mineralien, wir brauchen alle möglichen Vitamine und all so Zeug. Ja? Und wenn wir jetzt gleich fertig sind mit unserem Gespräch, dann sagt wahrscheinlich mein Körper vielleicht, jetzt könntest du mal irgendwie was zu dir führen. Die Leber signalisiert, ich bräuchte da mal was. Ja?
Mhm.
Dann kriege ich Hunger. Ja?
Mhm.
Und dann sagt mir meine Intuition, mein Wesen sagt dann, Gemüse oder Pommes oder was auch immer gerade ansteht.
Mm,
ja? Und dem sollte ich dann folgen, weil das ist das, was mein Körper sendet und was mein Körper braucht und was der über den Verstand dann reguliert. Dann gucke ich draußen, welche Restaurants es gibt und gehe entsprechend essen. Ja?
Ja.
Dann stimmt's. Ja?
Mhm.
Was wir aber machen, wir machen ganz früh bei den Kindern eben Gedankenmodelle, setzen wir rein mit Glaubenssätzen und solchen Thematiken. Die meinen zu wissen, was für andere Leute richtig ist.
Ja?
Das heißt Vorschriften. Ja?
Ja.
Das heißt also, du musst jetzt als Kind Brokkoli essen, weil der ist gesund. Ja?
Mhm.
Aber das Kind hätte jetzt gerade gerne Zucker, weil die Bauchspeicheldrüse gerade Zucker braucht. Ja?
Ja.
Und wenn es dann einen Brokkoli kriegt, hat die Bauchspeicheldrüse immer noch Lust auf Zucker. Ja?
Ja.
Und dadurch tun wir dem Kind dann eigentlich nichts Gutes mehr. Ja?
Das oder heißt Spinat, also,
Oder wir verlernen eigentlich eine gesunde Beziehung zu unserer Körperlichkeit. Ja? Also wir hören nicht mehr auf unseren Körper, weil wir von außen ein Modell draufsetzen, was angeblich gesünder ist oder was besser ist oder was wir auch von Vorgenerationen übernommen haben.
Ne? Du würdest also so weit gehen, dass man den Kindern, wie würde man das praktisch machen mit den Kindern?
Also ich würde immer versuchen, ein komplexes Angebot zu bieten.
Ja.
Also natürlich auch alles, aber eben alles.
Ja.
Ja. Und ein Kind, ich nehme da den Maßstab nicht vom Alter her, sondern tatsächlich ein Kind ab 20 Kilo ist in der Eigenverantwortung. Also das kann für sich selber entscheiden, wie es warm und kalt ist, wie es schläft und was es zum Essen und Trinken braucht. Und wie es sich Menschen gegenüber verhält.
Ja. Okay.
Aber das misst sich eigentlich an 20 Kilo. Das ist unterschiedlich. Manche Kinder sind lange dünner, leichter. Manche sind schon sehr früh in 20 Kilo. Also das hat für mich was mit der Erdverbundenheit, also mit der hier, ich bin angekommen, zu tun. Mhm. Ab 20 Kilo bist du da. Ne? Und dann kannst du auch tatsächlich für dich Entscheidungen schon fällen. Ja? Also das ist eigentlich abhängig von dem angekommen.
Kommst du auf die 20 Kilo?
Ja, habe ich so beobachtet über die Zeit auch, dass das so passt. Ne? Dann sind Kinder einfach so in ihrer Eigenverantwortung.
Bis dahin brauchen sie eine
Umgebung, die ihnen hilft. Ja? Die
so aber zu sehen, wenn sie das immer von sich wegschiebt.
Auch ja, nicht
ich weiß
machen,
von einem, der hat Zeit seines Lebens keinen Zucker gegessen.
Ja, gut. Man braucht das auch nicht.
Ne, er mochte keinen Zucker.
Ja.
Er hat nie
in
Zucker
dem Sinne
gegessen.
Ist das ja auch gut. Wir sind ja eher, wenn du Brokkoli wegschiebst, ist ja eher das Problem. Ne? Ja. Und da gibt es eben interessante Sachen, aber eben auch wieder da sehr archaisch, dass du als Kind eben bestimmte Sachen ablehnst, die dein Leben bedrohen, nämlich Bitterstoffe. Ja? Weil das immer die Gefahr auch von Gift sein kann. Ja? Also deswegen ist es ganz normal, dass du Bitterstoffe ablehnst, dass du eher was Süßes willst, von der Muttermilch gewohnt auch oder so. Ja? Aber da einem Kind ein großes Spektrum anzubieten, ist halt sinnvoll. Ja? Und alles möglich. Und das, was es aber wählen möchte, auch die Möglichkeit zu geben, dass es das darf. Ja? Mhm. Also, dass es da einen Bedarf hat und das darf. Und vielen bei Kindern empfehle ich grundsätzlich, es gibt ja so dieses Gequengel, 10 Minuten vor Mittagessen, ich will was Süßes. Ja? Mhm. Da empfehle ich einfach immer ein Glas Wasser erstmal. Hm. Ruhe, ne? Das reguliert erstmal so den inneren Haushalt und dann geht das meist auch. Ja? Also dann wird das wieder ein bisschen stimuliert an dem Punkt, ne? Dass man so sagt, ich habe jetzt da nicht, man könnte ja auch was Süßes essen, aber dann hat man danach wahrscheinlich keinen Hunger mehr auf irgendwas, was man gerade gekocht hat. Ne? Aber Wasser ist erstmal so ein bisschen, dass es sich reguliert darüber. Ne? Aber das Basisgefühle auf jeden Fall. Angst sinnvoll dann, was ich ja eben auch in dem vorigen über Medialität schon ein bisschen gesagt hatte, Angst ist was immer für mich in die sofortige Reaktion führen sollte. Das heißt, ich habe Angst, ich laufe weg, ich stelle mich tot oder ich reagiere sofort. Ja? Das heißt, ich habe vor irgendeinem Phänomen in meiner Umgebung Angst. Das macht total Sinn. Angst ist ganz, ganz wichtig, weil das ist ein riesen Lernfaktor für uns. Ja? Also das heißt, wenn ein Kind auf die heiße Herdplatte fasst und könnte aus dieser Angst nicht lernen, wird es wieder drauf fassen und wieder drauf fassen. Ja? Also wir brauchen diese Angst, heiß. Ja? Dann ist es sinnvoll, aber eben nicht, wenn wir Geschichten darum machen mit unseren Gedanken. Ja? Also wenn wir daraus Riesenwolken spinnen, die diese Angst füttern, sondern Angstreaktion. Ja? Und dann die Wut, dass ich nicht jeder Tante, die, was ich von mir noch kenne, die nach Rauch stinkt und runzelig ist und einen Lippenstift drauf hat, ein Küsschen geben möchte als Kind. Mhm. Ja? Mhm. Und nicht die Erziehung dann heißt, komm, das ist Tante Isolde. Das
wurde ja früher alle Tante genannt.
Genau. Ne? Und man musste.
Gibt der Tante dann Hand.
Und das sind zum Beispiel für mich die Ursachen tatsächlich, wenn man das als Kind lernt, man geht über seine eigenen Grenzen. Man möchte diese Menschen nicht und muss aber. Ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir hinterher Kinder und junge Erwachsene und Erwachsene dann auch haben, die keine Grenzen mehr setzen können, weil man das nicht mehr kann. Ja, weil man nämlich nicht mehr sich traut und nicht mehr weiß, ist das jetzt richtig, ist das falsch. Ja? Mhm. Und dann ist es auch, dann macht man das auch Menschen gegenüber, die sich unangenehm anfühlen, aber ich weiß gar nicht, darf ich dem jetzt Nein sagen, dem Onkel oder der Tante? Ja?
Ja.
So, auch wenn sie was anderes von mir wollen, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich kann dann nicht mehr Grenzen setzen, wenn ich das nicht früh lerne. Ne? Und das ist bei uns ein Riesenmanko. Ich habe ganz, ganz viele alte Erwachsene in meinem Alter, die daran kranken. Da wird man nämlich krank von, dass man nicht sagen kann, hey, das ist gut und das nicht. Ich mag die Menschen nicht, ja, und ich traue mich aber gar nicht, das zu sagen.
Irre. Gerade auf der Herfahrt, Freund sagte, sein Enkel habe das schon von seiner Mutter gelernt. Stopp, das will ich nicht.
Ja gut, finde ich gut.
Also dass ein dreijähriges Kind
ist heute auch
Stopp,
super.
Das will ich nicht.
Ja.
Und dass dann der Erwachsene. Oh,
ist man wirklich, nicht gewohnt. Also, ne? Der Respekt den Alten gegenüber. Ja. Dabei hat das gar nichts mit Respekt zu tun. Ne?
Nein, ich meine aber, dass das Kind sagen
selber
kann,
darf.
Stopp, das will ich nicht.
Ja.
Ja, was du sozusagen hier mir aufdrücken willst.
Ja, da sind dann wieder diese Erwartungen, die ich ja eben schon hatte im Spiel. Ne?
Ja.
Du erwartest, dass das Kind dich küsst oder irgendwas. Ne?
Ja.
Und bist nicht gewohnt, dass dann einer sagt, nee, mach ich aber nicht. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich toll, wenn so ein Kind das so lernt und darf. Ne? Also, dass es sagt, nee, ich erfülle deine Erwartung nicht. Ich darf für mich Nein sagen. Ne?
Ja,
also ist gut.
Das ist ja ein Riesending.
Ja, total.
Wo, also gerade unsere Generation total drunter leidet eigentlich, oder viele, dass ihnen das nie erlaubt wurde.
Ja, Und vor allen Dingen, das zieht sich ja dann, das finde ich immer so ein Phänomen auch, das zieht sich ja durch meine ganze Biografie durch. Ja?
Ja.
Also ich traue mich dann auch nicht, dem Chef mal die Meinung zu sagen. Ich traue mich aber auch nicht, meinem Partner oder der Partnerin gegenüber mal die Meinung zu sagen, wenn ich das nicht gewohnt bin. Ja? Also wenn ich das nie durfte, weil ich da nie eine Kultur drin entwickeln durfte. Ne? Und deswegen sind das für mich so diese Basisausstattungen, ja? Also die stimmen sollten. Ne?
Und zu denen führst du in deinen Seminaren zurück.
Genau. Und wenn du, ich mache es auch mal als Beispiel ganz greifbar für die Leute, allein schon, wenn du jetzt einen Schnupfen kriegst, wenn du erkältet bist, dann fängst du als erstes an, oh, ich brauche eine warme Decke, ich muss mich einkuscheln oder eine Wärmeflasche. Ja?
Ja.
Und so richtig so ein Fleisch, nee, lass mal nur ein Süppchen. Ja? Mhm. Du kommst sofort auf die Basisgefühle zurück. Ja? Und da sagst du auch, oh, ich will nicht Besuch haben, ich will meine Ruhe haben.
Ja.
Ja? Oder, also da kommst du an die Basisgefühle, die wieder sagen, stopp, ich muss wieder da anfangen. Ich muss gucken, was tut mir gut. Ja? Also was muss ich essen, was muss ich trinken, welche Leute halte ich mir fern, ja? Und wie fühle ich mich wieder wohl in mir. Ne? Und das ist natürlich bei jeder Form von Erkrankung, kommst du an deine Basisgefühle. Ja? Du änderst dein Essen, du änderst deine Umgebung, du musst nämlich auf einmal mit anderen Leuten umgehen und musst dich abgrenzen lernen. Ja? Also du kommst bei jeder Erkrankung auch an die Frage, wie ist meine Basisausstattung überhaupt? Ja? Fühle ich mich? Weiß ich, was mir gut tut? Weiß ich, was ich brauche an Schlaf, an Wärme, an Kälte, an Essen, an Trinken? Ja? Das finde ich immer wieder sehr faszinierend.
Wenn
und das
ist,
wo
ich
die Leute mitbringe. Ne?
Wenn man nicht in der Angst um den Arbeitsplatz oder in der Illusion, man sei unersetzlich am Arbeitsplatz, da sich Sachen reinpfeift, ob ich sage, selbst die Homöopathie hat ja da Wundermittel, dass es einem sofort wieder besser geht, dass man also leistungsfähig
bleibt,
wird und bleibt, trotz dieser Erkrankung oder jedenfalls dieses Symptoms, was uns ja eigentlich zur Ruhe.
Nur ein Hinweis zeigt. Ja, also für mich ist immer so dieses, alles, ne? Der Vergleich so nett. Ein Symptom ist eigentlich, wie wir früher, wir haben ja jetzt die modernen Autos, aber früher gab es ja in dem Auto die Öllampe. Ne?
Genau.
So, man schreibt das Lämpchen raus und schraubt das Lämpchen raus und denkt, es ist alles wieder in Ordnung. Ne? So gehen wir mit unserem Körper um. Ne? Oder der früher hatten die Könige ihre Boten, die per Pferd die schlimmen Botschaften brachten, ja, und dann haben sie die Boten geköpft, ne? Wenn die schlimme Botschaft kam, in der Hoffnung, dass die Botschaft nicht stimmte.
Ja, wer eine schlechte Botschaft hat, also braucht man schnelles Pferd.
Genau. Ne? Oder eben, und so, dass, wenn ich das so erzähle, sagen, lachen die Leute sich immer kaputt, sagen, ist ja so ein Quatsch. Ne? Aber mit unserem Körper machen wir es permanent. Ja? Der bringt die Botschaft, da ist irgendein Symptom. Ja?
Ja.
Und wir schmeißen was rein, was es wegmacht. Ja? Damit wir das Symptom nicht mehr merken. Aber dahinter, die Ursache ist überhaupt nicht weg. Ja?
Also das und ist im Praxis
total schräg.
Eine Kontaktanfrage.
Ja.
Genau, das war in einem anderen Gespräch, sagte sie, ein Symptom ist eine Kontaktanfrage an mich selbst.
Ja. Und da versuche ich, die Leute wieder so ein bisschen sensibel für zu machen, ja, so mal wieder sich selbst wahrzunehmen, zu gucken, wo erfülle ich nur Erwartungen, wo bin ich ständig in Ohnmachten. Ja?
Ja.
Man braucht das alles nicht, man kann sehr frei leben und das macht es leicht dann.
Ja?
Und ich sage, nee, hey, brauche ich nicht. Ne?
Ja.
Und wieder zu sich da zu stehen und zu seinen Wahrnehmungen auch. Also was ich zum Beispiel bei der Heilenergetik habe, wo ich immer sehr stolz auch drauf bin und auch nicht, was manchmal gar nicht so einfach ist darzustellen oder zu verstehen, du brauchst nichts außer der Atemluft. Ich brauche keine Steine, keine Heilmittelchen, auch keine Homöopathie.
Ja.
Grundsätzlich brauchen solltest du gar nichts, weil das ist immer eine Information an deinem Bewusstsein, dass du es nicht aus eigener Kraft kannst.
Es ist eine Krücke.
Und man darf das alles nutzen. Aber ich bin immer froh, wenn ich so sage, du brauchst gar nichts, du brauchst nur atmen können. Ja? Und das kann fast jeder oder sollte er können. Mehr brauchst du nicht. Also das finde ich immer eine ganz gute Sache. Da bist du nicht, könnte ich das noch und das noch. Du brauchst ganz wenig, ne? Du brauchst gar nichts. Also für deinen Heil brauchst du gar nichts.
Ja.
Und das dem Körper zu vermitteln, ist gut. Ja? Also das macht den stark, das macht den auch den Körper selbstbewusst, weil der weiß natürlich auf der Zellebene, weiß der auch, ich schaffe das, ich habe eine wahnsinnige Selbstheilungskraft, ich kriege das alles alleine hin.
Ja.
Und ich bezeichne zum Beispiel auch seltene Krankheit als Krankheit. Ja, also ich möchte diese Definition da nicht so haben. Ja, also es kommt auch keiner zur Beratung mit Kindern vor 16, 17 Jahren, weil da sind die Eltern krank und nicht das Kind. Ja?
Das hat schon Ziggy Jung damals
und sich geweigert. Ich finde es schlimm, einem dreijährigen Kind schon von Psychologe zu Psychologe zu zerren und ihm zu vermitteln, du bist falsch. Ja? Mhm. Das ist lebenslang. Da hat es das im Kopf. Ich war immer schon falsch. Ja. Und das will ich nicht. Ja? Ja. Sondern ich möchte denen vermitteln, du bist voll in Ordnung. Ja?
Aber du bist der Spiegel deiner Eltern.
Aber wir müssen wieder gucken, wie wir es ins Lot kriegen. Aber du bist einfach ein Zeichen des Systems. Aber nicht du bist falsch. Ja?
Und welchen Stellenwert hat jetzt in dieser Ausbildung, die du da machst, zum Beispiel Heilenergetik, oder ist es mehr in der Beratung, die sinnanalytischen Aufstellungen? Also klar, ich habe mich mit Aufstellungsarbeit schon ein bisschen beschäftigt, theoretisch, und habe auch mal am Anfang das Buch gelesen vom Hellinger, Ordnung der Liebe, und nutze auch Teile dieser Aufstellungsarbeit, also bestimmte Rituale. Was aber unterscheidet die sinnanalytische Aufstellung von einer systemischen Aufstellung, wie die Siemens, glaube ich, schon in den 90er Jahren gemacht hat, wenn sie ein Problem mit einem Projekt hatten.
Ja.
Was ist das Besondere der sinnanalytischen Aufstellung?
Ein bisschen ergibt sich das jetzt schon aus dem, was ich erzählt habe.
Ja.
Also ich versuche immer an den Sinn heranzukommen. Das heißt, für mich gibt es in unserem Alltag immer ein Zusammenspiel von Sinn und Inhalten. Also das, was wir als Materie kennen, die materielle Ebene, ist für mich der Inhalt, den wir leben. Ja? Und es gibt darüber eine geistige Ebene, das ist die Sinnebene. Ja?
Das ist das Gefäß? Oder
gar nicht mal so. Der Inhalt ist das Gefäß. Ne? Und der Sinn, der schwebt da im Prinzip drüber. Ja? Also, dass du hier so sitzt, wie du sitzt, als Körper, ist der Inhalt. Ja? Der eine bestimmte Struktur hat und sonst was sich zusammensetzt aus bestimmten Elementen. Ja? Und darüber gibt es aber einen Sinn, den du hier als Götz erfüllst auf der Erde. Ja? Mhm. Und mit bestimmten Blockierungen, mit bestimmten Aufgaben dahinter. Und dazu nutzt du dein Gefährt, deinen Körper. Und das muss immer zusammenspielen. Ja? Also der Körper erfüllt immer den Sinn. Ja? Mhm. Auch wenn da oben im Sinn jetzt irgendwie ist, eine Erkrankung oder irgendeine Blockierung, die wir da erlebt haben, ist auf der Sinnebene da, dann erleben wir die auf der Inhaltsebene als Erkrankung zum Beispiel. Mhm. Und dann erfüllst du damit aber einen Sinn auf einer energetischen, geistigen Ebene. Weißt du? Also im Körper hast du die Symptome, die Krankheit, und du erfüllst damit eine höhere geistige Aufgabe, die dahinter steckt, eine Blockierung. Also das heißt, was wir eben hatten mit der Schulter nochmal, du hast auf der Sinnebene, hast du da eine Blockade mit dem Papa gehabt, der dich nicht anerkannt hat, der dir nicht den Raum gegeben hat, der dich als Wesen überhaupt nicht gesehen hat, der dich vielleicht auch nicht geliebt hat oder so. Also irgendwas war da. Ja? Mhm. Und dein Körper zeigt dir das jetzt mit deinen Schulterschmerzen. Ja? Also der zeigt dir, auf der Inhaltsebene kriegst du ein Symptom und jetzt kümmerst du dich um den Sinn und kommst an die Selbstliebe, an die Eigenliebe, an deine Selbstachtung auch vielleicht. Ja?
Ja.
Und das ist die Sinnebene dann, die du erfüllst. In dem Moment, wo du die Sinnebene erfüllst hast, also das heißt, wo du jetzt sagst, ach, Papa damals mit dem Fahrrad, ich verzeihe dir das, und alles nicht, ich verstehe auch aus deiner Geschichte heraus, was war, und ich habe mich selber lieb und ich brauche das auch nicht mehr, ich löse die Blockierungen, also auf der energetischen Ebene. In dem Moment löst sich auf deiner körperlichen Ebene der Schmerz, also dann geht der weg, dann ist nämlich das Symptom überflüssig. Also der Inhalt erfüllt immer nur das, was auf der geistigen Ebene angelegt ist im Bauplan. Ja?
Okay.
Und macht das ein bisschen greifbar?
Ja, also es sind alle aber was macht dann die systemische?
Ja, warte mal.
Also, kann ich gut nachvollziehen?
Also, was da wichtig dran ist, dass deine Seele einen ganz individuellen Plan verfolgt. Ja, also deine Seele hat hier einen ganz individuellen Plan, den sie verfolgt. Und dazu hat sie deine Eltern, deine Familie, deine Traditionen, deine Ahnen, alles. Ja? Deine anderen Inkarnationen, die da mit reinspielen. All das macht aber jetzt hier deine Seele einzigartig, die hier ihren Weg geht. Und den Weg verfolge ich mit einer sinnanalytischen Aufstellung. Das heißt, ich analysiere den Sinn dahinter, was für deine Seele hier der Sinn ist auf dem Plan. Mhm. Und den verfolgen wir in der Lösung auch mit Stellvertretern. Ich arbeite nur mit Stellvertretern, also in der Gruppe.
Nicht mit Figuren? Nee,
mache ich gar nicht gerne. Okay. Also geht auch, aber ich mache es nicht gerne.
Ja.
Ich liebe es einfach, mit großen Stellvertretergruppen zu arbeiten, weil da für mich ist das der einzige Ausdruck, den wir hier schaffen können, in unserer jetzigen Realität, dieses Alles ist eins zu fühlen. Ja, weil das ist nämlich ein Riesenphänomen, wenn du in der Aufstellung stehst und Stellvertreter wählst, ja, und alle Zeitebenen und alle Raumebenen eigentlich in dieser Aufstellung zeigen kannst. Ja? Mhm. Weil du holst dann nämlich den Opa, den du noch nie kennengelernt hast, ja, die Tante aus Südamerika, die auch irgendwie ferne Verwandte war. Ja?
Also oder ein all Kind, die was aus verschiedenen,
ja, ein Kind, was nicht leben durfte oder ja, was abgetrieben wurde oder ja, ne? Kriegsgeschehnisse und vor allen Dingen, was ich reinstelle, ganz viele sind die Emotionen, die so wichtig sind. Also alle möglichen Arten von Gefühlen, die du als Prägungen erfahren hast, als Belastungen erlebst in deinem ja, Leben. All das kommt mit in dieses Aufstellungsfeld rein. Ja? Und das wird für dich, für deinen Seelenweg ganz individuell in dem Feld gelöst. Also wir lösen tatsächlich die Wut auf. Wir lösen, was ich eben hatte mit der Schulter, diese Ohnmacht an nicht geliebt werden auf. Mhm. Ja? Also wir machen auf der Metaebene lösen wir diese Urblockaden auf, mit dem Erfolg, dass du am Ende dieser Aufstellung wahrscheinlich so sagst, ja, jetzt fühle ich mich so, ist okay, und du gehst nach Hause und hast deine Symptome nicht mehr.
Und du, gehst du, ist es bei dir, dass der, für den das aufgestellt wird, nochmal reingeht?
Zum Schluss, ja.
Zum Schluss, ja.
Ne? Also wenn der Prozess weitestgehend durchgefühlt und durchgelebt und aufgelöst ist, das dauert bei mir immer so 1,5 Stunden, brauche ich für ja, eine Aufstellung. Und das so weit geklärt ist, dass diese emotionale Belastung nicht mehr so stark ist, dann lasse ich eben den Aufsteller seine eigene Position einnehmen und das mhm, nochmal fühlen und auch vielleicht nochmal fragen,
was ist da. Stimme ich ab.
Ja, ja.
Also da unterscheidet
ja,
sich das schon auch nicht ja, zu den normalen
Nee, das ist schon genauso. Ne? Ja. Mir ist wichtig, ich habe das bei vielen Aufstellern erlebt, weil ich mich da natürlich sehr, sehr intensiv mit beschäftigt habe. Der Vorteil ist, dass ich diese Felder sehe, ja, also dass ich natürlich das Wahrnehmen vom Aufstellungsfeld habe.
Ja? Ja.
Und dass viele Aufsteller, die intuitiv damit gehen, die können das auch sehr, sehr gut leiten und auch dahin leiten, dass es gelöst wird. Aber viele Aufsteller lassen auch ihre Klienten in der Aufstellung hängen. Ja? Also die gehen nur so weit, wie sie sich selber da zutrauen, wie sie ja, selber geklärt sind. Ja,
ja, ja.
Und das ist für die, die aufstellen wollen, negativ belastet, würde ich sagen.
Aber ja? Hallo.
Die gehen raus und stecken mitten im Prozess, sind nicht begleitet ja, oft. Ja? Ja. Und das bekomme ich oft zu hören, dass viele Leute da Angst vor haben. Dass sie sagen, wow, ich habe das schon mal erlebt, das ist ganz schlimm. Ja?
Ja.
Und das möchte ich immer ein bisschen nehmen, weil ich die wirklich so eng begleite und auch wirklich immer erreichbar bin. Und auch den Prozess so weit durchführe in der Aufstellung, dass es möglichst in den Lösungsprozess geht und man auch dadurch einfach ja, einfach ein neues Level erreicht. Mhm. Mir ist aber ganz, ganz wichtig, diese Betonung auf dem Wahrnehmen von diesem Alles ist eins. Ja?
Ja.
Also, dass man tatsächlich da eine spirituelle Ebene erreicht, die sonst in nichts, glaube ich, erreichbar ist. So. Ja?
Also, ich meine, letztendlich es ist ja deswegen kein Wunder, dass der Sheldrake sich mit dem Hellinger ja, mal getroffen hat oder dass sie zumindest miteinander kommuniziert haben, weil da Phänomene auftreten. Ja, als Stellvertreter fühlt man wie jemand, den man überhaupt nie kennengelernt hat, der vielleicht gar nicht mehr lebt.
Ja.
Das heißt, wie kann das sein,
dass du sprichst wortwörtlich die gleichen Worte, ne?
Fühlst und sogar so sprichst. Das kann doch nur über Felder,
ja,
wie auch immer, gehen, dass du in dem Moment, wo du dich da hinstellst für diesen Menschen oder für dieses Organ oder wie auch immer, dass du dann so fühlst.
Ja. Und das ist, finde ich, eben der Schritt in eine neue Dimension. Ja?
Ja.
Weil das tatsächlich so eine Möglichkeit gibt, uns mit unserem jetzigen Bewusstsein auf eine komplett neue Ebene zu begeben. Ja? Und ohne, dass wir das erklären müssen. Bei den Aufstellungen erkläre ich immer ganz kurz was zu Anfang, wenn neue Menschen da sind. Ja?
Ja.
Aber die geben sich ja da rein und machen diese Erfahrung, dass, wieder bei der Schulter zu bleiben, dass ihre jetzigen Schmerzen in der Schulter mit ihrer Vergangenheit zusammenhängen, vielleicht mit jemandem, den sie gar nicht kannten, energetisch einfach ein Zusammenhang fühlbar wird, darstellbar wird, der nicht über den intellektuellen Verstand zu erfassen ist.
Ja? Ja.
Der geht über diese Grenze hinweg. Ja? Und da kommen wir an diese Medialität wieder und an diese Spiritualität, ja? Wo ich so sage, das kannst du nur in so einem Raum erleben. Ja?
Ja.
Und das ist ausgesprochen heilsam, weil du nämlich da erkennst, dass du nicht abgetrennt bist, sondern dass tatsächlich du was damit zu tun hast, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Ja? Also du bist mit allem verbunden. Du kommst aus der Nummer nicht raus. Ne?
Mhm.
Und das finde ich einen genialen spirituellen Schritt in unserer jetzigen Zeit so zu gehen mit den Menschen. Ne?
Also du lädst praktisch ein, kommt zu der Aufstellung, Arbeit, weil da könnt ihr es mal fühlen.
Ne? Also, nicht ausgesprochen, aber ja.
Nein, ich meine, aber ja. Es ist ja im Prinzip geht es ja darum.
Ja, und das ist eben heilsam. Die Intellektuellen sagen, ne?
Ja, ich habe da eine Großmutter, die hat besprochen oder so. Ja. Oder dann kommt das mit dem das Hufeisen.
Ja.
Wie, was hast du, ein Hufeisen? Ja. Ja, der Bauer, der mir das gegeben hat, das funktioniert auch, wenn man nicht dran glaubt. Ne?
Ja.
Ja. Ja, also, dass wir über das Fühlen eine andere Realität in unser Leben integrieren können.
Ja.
Weil sonst könnte man sagen, okay, ja, heute das, glaube ich das und morgen glaube ich das.
Genau. Und da hängt es ganz, ganz stark, so ist meine Erfahrung auch mit diesem Phänomen der Aufstellungsarbeit, davon ab, dass der die Aufstellungen leitet, auf dem Level steht, weißt du? Also, dass mir klar ist, was da abgeht. Ne?
Ja.
So, das muss ich gar nicht erzählen. Aber ich als Leitung muss wissen, wo ich mich da bewege.
Ja.
Und das fehlt mir bei ganz vielen Aufstellern. Ja? Dass die einfach was wieder versuchen, das runterzubrechen. Ich sage immer, die machen den Bock zum Gärtner. Ja? Also, das ist dann gar nicht heilsam, wenn eine Aufstellung so anwendet, dass es wieder ins System reinführt. Ich will keinen ins System reinführen. Also deswegen ist der Name anders gewählt von mir. Ja? Weil ich sage, das ist Sinn. Das ist eine Sinnthematik, die dahinter steckt. Ja? Und ich habe eine Sinnanalyse. Also ich verstehe auf einmal, dass das, was ich in meinen Schulterschmerzen erlebe, einen Sinn macht. Ja? Ja. Das ist nicht sinnlos, nur weil irgendeiner gerade mir Schulterschmerzen angehext hat. Ja? Oder ich wieder die Tasche zu schwer getragen habe. Sondern dahinter ist ein Sinn. Ja? Mhm. Und den möchte ich gerne greifen, den möchte ich begreifbar, fühlbar machen. Und das ist so der Ansatz der Sinnanalytik da drin.
Ja. Ja. Und ist das Teil auch der Ausbildung im
ja, ich nutze es sehr viel. Also wo ich das jetzt zum Beispiel liebend gerne nutze, und das würde ich immer jedem Mediziner gerne empfehlen, ich mache sehr viel Organaufstellungen. Das heißt, du stellst selber, wenn du in meiner Ausbildung bist, hast 6 Leute zur Verfügung und stellst diese Menschen für deine verschiedenen Organe hin. Ja, weil einfach, wir haben in unserem Alltag ein extremes eine Schonwahrnehmung oder blinde Flecken. Ja?
Na klar.
Das heißt einfach, wenn du jetzt hier sitzt, denkst du, fühl mich gut.
Ja.
Und wenn du dann aber mal in einer Aufstellung deine Organe dahinstellst und sagst, da steht jetzt das Herz und die Leber und die Niere und der Magen und die Bauchspeicheldrüse. Ja? Und die fühlen dann mal für dich. Und dann bist du ganz überrascht, was dein Körper dir so zu sagen hat. Ja?
Okay.
Dass die Bauchspeicheldrüse dann zum Beispiel sagt, boah, ich bin ja immer am Rotieren, mir geht's, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ja?
Ja.
Und das Herz sitzt vielleicht in der Ecke und sagt, weiß auch nicht, wer hier soll. Ja? Auf mich hört eh keiner. Ja? So. Also das ist wahnsinnig gut, weil du kriegst mal echt einen unheimlichen Eindruck davon, wie es deinem Körper tatsächlich geht. Ja? Und das ist für mich 100%ig. Ja? Das ist nicht nur 95%ig, sondern das ist wirklich ein Phänomen, wenn du dir das mal anguckst. Ne? Und ich denke, das wäre für viele...
Dazu.
Das gehört dazu. Ja? Das wäre für viele mal so als Diagnose. Ne? Einfach mal interessant. Ja? Einfach
glaube,
sich da öffnen.
Ja, ja, ich glaube auch, dass wirklich viele, viele Ärzte mittlerweile
damit arbeiten.
Ja, sich nicht dem sozusagen mehr entziehen können, was in der Großwetterlage da ist, dass es immer mehr zum wirklichen Verstehen, was ist denn hinter dem Symptom.
Aber die haben also unsere klassische Wissenschaft,
was
trinken, glaube ich, klebe ich zusammen.
Das ist ein schönes Wort.
Da ist halt eine riesen Angst davor, diese Barriere zu durchbrechen.
Ja.
Ja? Also es gibt in einigen Kliniken gibt es ja schon solche Sachen, wo man da zusammenarbeitet mit sowas wie mir. Ja? Aber da ist noch eine Riesenangst dazu, oh, ist esoterisch, spirituell. Ne? Das ist noch immer, das finde ich zum Beispiel ein sehr interessantes Phänomen, dass, glaube ich, ein hoher Prozentsatz der Menschen irgendwas Spirituelles tun. Sei es, sie gehen sonntags in die Kirche, sie machen zu Hause Yoga, sie machen Tai Chi, sie lesen Tarotkarten, wurscht. Ja. Aber das nicht in den Alltag integriert kriegen. Ja, das macht man dann so. Ich hatte mal jemanden in Bonn in der Beratung, der aus der Politik kam. Der hat mir das tatsächlich gesagt, vorne im Büro, also ein junger Mann, Ende 30, ne? Vorne stellt er seine Leute in Senkel, ja? Und dann muss er wieder eine Stunde Yoga machen, hinten in seinem hinteren Raum und muss sich wieder beruhigen und in seine Mitte finden. Ne? So leben wir das. Ja? Und da denke ich mir einfach, nee, ich möchte gelebte Spiritualität. Ja? Und zwar immer. Ja? Und das ist Heilenergetik. Also diese Spiritualität wieder ins Leben zu bringen, die ganz einfach ist. Ja? Einfach, weil wir Menschen sind und einfach, weil wir spirituelle Wesen sind. Also das ist nichts Besonderes.
So, ne? Ja, es ist so einfach. Aber
ne, das fände ich halt schön.
Jetzt 100 Jahre, extrem 100 Jahre hinter uns, wo die Seele und der Geist ja rausgeschmissen wurde. Systematisch rausgeschmissen wurde. Und jetzt, der lässt sich ja auf Dauer nicht rausschmeißen. Nee.
Und das wäre so immer so mein Ansatz in der Arbeit, auch zu sagen, Leute, es geht leicht, ja, aber steht doch mal einfach dazu. Ja?
Du hast auch ein Buch drüber geschrieben.
Ja, ja, dieses Freisein ist das.
Freisein.
Ja.
Mhm.
Und über die Aufstellungsarbeit auch. Ja.
Und da heißt es auch natürlich frei denken.
Auf jeden Fall. Und da bin ich wieder, schließt sich immer so der Kreis, das hatte ich dir ja schon gesagt auch, da bin ich Rudolf Steiner sehr dankbar. Ja. Ja? Also durch das Studieren der Steiner-Texte, was wir tatsächlich in meiner Ausbildung exzessiv gemacht haben, habe ich gemerkt, dass ich oder anders angefangen, wir können ja, so wie wir jetzt drauf sind als Menschen, immer nur nachdenken. Ja? Mhm. Also das heißt, wir denken nicht neu, sondern wir nehmen das Alte auf, was andere schon gedacht haben und denken uns rein. Aber wir haben keine eigenen Gedanken. Ja? Und so ein Studieren, wirklich ein philosophisches Studieren von solchen Texten und solchen hochspirituellen Texten auch, die haben mir auf jeden Fall diesen Freiraum gegeben, dass ich wieder selber denken kann. Ja? Mhm. Und das macht frei. Ja? Also dass man wirklich frei wird. Sonst ist man im Mainstream. Sonst ist man da. Man denkt dann vielleicht, oh, ich mache Querdenken. Es gibt ja Gedankentanken und was es alles gibt. Ja? Es gibt ja da Gott was für Freidenker. Wo ich mir immer so denke, nee Leute, ihr denkt überhaupt nicht frei. Ihr denkt genauso im Mainstream.
Ja?
Das geht gar nicht. Ja. Ja? Und da muss man tatsächlich, finde ich, so ein Studium, so ein Eigenstudium machen, dass man diese alten Sachen löst, dass man alte Gedankenkonstrukte auch wieder zusammen, zurück zu meiner Geschichte. Das sind bestimmte Phasen in der Menschheitsgeschichte, wo wir angefangen haben, so zu denken. Ja? Mhm. Und da muss man mental auch wieder zurück und bestimmte Blockaden für sich selber lösen. Ja? Also das sind alles Sachen, die ich dann auch mache, sehe, erfahre und auch umsetze. Ne? Und ich glaube, das macht andere Möglichkeiten nochmal im Gehirn auch dann. Ne?
Das meine ich. Ne? Mhm. Das, also wenn es mich weitermacht, in meinen Möglichkeiten zu agieren als Mensch, herzlich willkommen.
Ja.
Ja, vielen Dank, Stefanie, dass du diesen Bogen Heilenergetik, doch, das ist ein ziemlich umfassendes Teil. Wie lange dauert so eine Ausbildung?
Im Moment 8 Monate.
Ja.
Die gibt es jetzt auch online eben als Online-Seminar.
Okay.
Und dann kann man bei mir noch die fortgeschrittene Variante weiterführen. Und was ich im Moment jetzt halt gerne mache, aus dem Grund dieses Alles ist eins, die Aufstellungsausbildung. Also das ist so eine Grundausbildung, wo man tatsächlich... Da geht es mir viel um diese Wahrnehmung. Zu erkennen, dass wir tatsächlich alle eins sind. Ja? Und uns unsere Welt da projizieren und in unserer eigenen Realität, die wir subjektiv erschaffen, leben. Ja?
Ja.
Aber die ist auch korrigierbar, wenn wir da den Verstand für nutzen. Ne?
Genau.
Das ist so
nicht,
mein Hauptding jetzt im Moment, diese Aufstellungsausbildung.
Sondern ihn wieder zum Diener,
aber sinnvoll zum Diener nutzen. Ne? Nicht als fremdgesteuert oder so. Ne? Und das ist mein Hauptausbildungsstrang jetzt im Moment, wo ich gerne mitarbeite und wo ich viel Leute bewege. Ja,
vielen Dank, Stefanie Menzel. Liebe Zuschauer, das war jetzt mal richtig eine Lehrstunde im Freisein. Dürfen Sie ruhig noch mal zurückspulen. Ich werde das mit Sicherheit auch machen. Denn wie tief wir sozusagen uns angekettet und verkabelt haben, lässt uns ja gar nicht mehr im Alltag frei sein. Also wenn man sich das mal so richtig bildlich vorstellt, wie man da durch das Leben geht und wie sich das anfühlen könnte, wenn man barfuß durch den Wald frei geht, probieren wir es aus, im Alltag. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neuhorizonte TV und sage Tschüss.